SWR 2 Zeitgenossen.
Marie Bäumer, Sie sind eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Sie sind nicht nur die letzte und, wie ich finde, eindrücklichste Romy Schneider-Darstellerin seit Romy Schneider selbst, sondern auch die Uschi aus der Western-Persiflage Der Schuh des Manitou. Wilden Westen haben Sie selber auch tatsächlich gelebt, indem Sie nämlich auf dem Rücken eines Pferdes quer durch die USA gereist sind, was möglicherweise an dem Abenteuerenzym liegt, das Sie nach eigener Aussage besitzen. Das größte Abenteuer aber zurzeit ist vielleicht der Pferdehof in der Provence mit drei eigenen Hengsten, wo wir uns heute Morgen auch schon getroffen haben. Ein wunderbarer Ort. Gefällt Ihnen das, sich immer wieder neu zu erfinden? Oder ist es das Gesamtpaket Marie Bäumer, zu dem alles gleichermaßen gehört?
Ja, ich glaube, es ist eigentlich mehr so, dass ich den Einladungen folge, die mir das Leben bietet. Und eine ganz zentrale oder Schlüsseleinladung war tatsächlich die Tour durch die Staaten und das für mich da empfundene ganz, ganz tiefe Freiheitsgefühl und gleichermaßen der Schutz, den dieser Kokon, den wir da geschaffen haben mit unserem kleinen Team und den Tieren und das Unterwegssein mit den Tieren, also das Reisen, auch sich fortbewegen und durch verschiedene Landschaften zu kommen und sehr, sehr unterschiedliche Menschen zu treffen, das alles zusammen trifft, glaube ich, schon sehr so auf das, wo ich sagen würde, da fühle ich mich zu Hause.
Man könnte auch sagen, Marie Bäumer ist schwer greifbar. Ist sie da draußen auf den Pferden, irgendwo in der Prärie oder dreht sie einen neuen Film? Man weiß es nicht.
Ja, ich glaube, das ist schon etwas, was uns Deutschen sehr entspricht, dieses Bedürfnis danach, etwas ganz klar einordnen zu können und auch zu verorten. Und wenn das Anliegen ist, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig mit mir, ja. Auf der anderen Seite finde ich, dass mein Leben auch immer wieder sehr geordnete bis fast banale Strukturen hat. Also wenn ich nicht sehr regelmäßig schlafen, essen und in einem dann doch sehr stringenten Rhythmus leben würde, könnte ich das, was ich tue, auf dem Niveau auch gar nicht hinkriegen. Weder mit den Pferden noch dem Wunsch, auch Menschen in ihrer Entwicklung auf die Sprünge zu helfen oder sie zu unterstützen, noch zusätzlich auch über Filme nachzudenken und Dokumentationen und das Ganze, was die Eskapade bedeutet, auf eine feste Schiene zu legen. Von daher, ja, ich lebe viele Eskapaden und dazwischen einen sehr überschaubaren Alltag.
Ja, schauen wir mal, wie es dazu gekommen ist. Also Sie sind geboren in Düsseldorf, in Hamburg aufgewachsen, mit Waldorfschule ohne Fernseher, wie man immer wieder liest. Wenn man von Ihrem Naturell schließt, muss das eine sehr glückliche Kindheit gewesen sein.
Ja, also auch da war viel Freiraum schon mal. Meine Eltern waren nicht ängstlich. Das heißt, sie haben uns viel ermöglicht. Wir sind im Hamburger Westen in einer, wie soll man sagen, aus dem Ort, der dort aus einem Fischerdorf gewachsen ist, zwischen Parks und Elbe aufgewachsen. Und meine Schwester und ich waren abends oder zur Abenddämmerung immer noch mal unterwegs mit unseren Steckenpferden oder zwei Tennisbällen, die wir unsere Hunde nannten, und haben die in irgendwelche Vorgärten geschmissen und sind dann hinterhergelaufen und durften halt so unsere Wege da machen oder sind alleine in den Parks und unterwegs gewesen, wo das heute Eltern niemals machen würden, ja, weil die Zeiten haben sich natürlich auch geändert. Und meine Eltern haben mich auf jeden Fall immer sehr in meinem unbändigen Drang, Dinge zu entdecken, auszuprobieren, Abenteuerlust unterstützt und auch in meiner Kreativität, die, glaube ich, genauso unbändig war oder ist. Also immer dieses Schöpfen. Meine Mutter sagt immer, du bist mit einer riesen Kiste auf die Welt gekommen, die musst du nur aufklappen und dann musst du eigentlich nur eine Form dafür suchen. Und das war auch toll als Ausdruck, weil damit also kann ich bis heute sehr, sehr gut leben, dass ich so das auch so fühle und weiß, ich habe das in mir. Ich habe einfach eine ganz große Quelle, die nie gebremst wurde, sondern ich muss eigentlich immer nur wirklich schauen, dass es nicht übersprudelt und dass ich dann die richtigen Kanäle so schaffe. Und diese Form, also Freiheit und Form, ist ja auch ein Kapitel in meiner Eskapade, das ich sehr, sehr liebe. Wo komme ich her? Wie viel Freiheit bringe ich mit, schon aus meinem Wesen heraus? Nur in der Freiheit zu sein, bedeutet Chaos. Dann verliert man sich. Und in ganz und gar in einer Form ist häufig dann auch einfach eine Enge oder eine Begrenzung an vielen Stellen, wo Dinge vielleicht gelebt werden wollen.
Die Eskapade sprechen wir noch auf jeden Fall. So heißt auch das Buch, was Sie rausgebracht haben vor 2 Jahren. Die erste Eskapade, wie Sie sagen, war mit 17 auf dem Fahrrad durch die Bretagne. Und danach haben Sie für sich entschieden, irgendwann in Frankreich leben zu wollen oder zu müssen. Mhm. Was war der Ausschlaggebend? Liebe zur Natur, ein romantischer Zug, Landleben. Was hat Sie dazu gebracht?
Ich glaube, die Schönheit, also in jeder Hinsicht. Ich bin in Paris dann angekommen mit Fahrrad und dann einem anderen Radfahrer und Radfahrerin, die auch jeweils alleine unterwegs waren. Wir haben uns in Brest getroffen und sind dann zu dritt mit dem Zug und den Rädern nach Paris. Und dann kam ich da an und dachte nur, das glaube ich alles nicht mehr. Also das war dann so der ultimative Flash. Und ja, ich fand einfach alles großartig. Also die Luft, das Leben, die Menschen, das Essen, die Farben, diesen alten Stein, die Ästhetik überall. Und ja, das war so, wo ich dachte, wenn man das erfunden hat, dann muss ich dahin unbedingt. Und 17 Jahre später sind wir hingezogen.
Ja, aber es hat noch 17 Jahre gedauert. Also so, dass Sie nach Hause kamen und meinten, ich plane jetzt meinen Umzug, so war es dann auch nicht.
Es gab schon 1-2 Anläufe, aber dann haben mich immer wieder Umstände und auch Männer in Deutschland gehalten. Und dann wirklich zu sagen, so jetzt, egal ob Mann oder nicht, wir gehen jetzt, dann war das auch ein Deal und dann wurde es auch gemacht. Da musste ich nochmal so 2 Anläufe unternehmen. Ich war zwischenzeitlich dann immer mal in Paris, auch länger, mehrere Monate. Aber so ganz, ja, diesen Schritt wirklich so ganz und gar zu machen, das hat dann noch ein bisschen gedauert.
Ja, wenn wir nochmal auf den Werdegang gucken, Fernsehen gab es nicht. Also einfach um zu überlegen, wie wird man Filmschauspielerin? Fernsehen gab es nicht, dafür aber Schallplatten, habe ich gehört. Mit welcher Musik sind Sie denn aufgewachsen? Welche Musik hat Sie begleitet?
Also von meinen Eltern tatsächlich vornehmlich Klassik. Ich kann mich so ein bisschen auch an Schlager erinnern, Vicky Leandros und solche Geschichten, aber irgendwie die Schallplatten meiner Eltern, es kann sein, dass da so ABBA vielleicht irgendwo auch noch was oder noch 1-2 Generationen davor irgendwie. Meine einschlägigen Erinnerungen sind Grips, alle Grips, diese Grips-Schallplatten, also so diese Geschichte und alles, was so die 70er Jahre hervorgebracht haben, was so ein bisschen in die Aufbruchstimmung ging, sage ich mal, und so ein bisschen alternativer eher. Und dann weiß ich noch, dass ich einmal mit, wie alt war ich denn da, wohl 12 vielleicht oder 13, vielleicht auch noch ein bisschen jünger, da habe ich einmal, war ich in meinem Zimmer und habe irgendwie eine wahnwitzige Stimme gehört, die irrsinniges Zeug von sich gab, musikalisch. Und ich dachte so, was ist denn da los? Wie so ein Punk irgendwie. Und dann hatte ich so eine Vision, dass meine Eltern überwältigt wurden von Einbrechern und gefesselt am Stuhl sitzen und die Einbrecher haben diese Musik angemacht. Und bin ganz, ganz vorsichtig, Blut und Wasser schwitzend die Treppe runter und habe mich so in dieses Bild reingesteigert, dass ich eigentlich wusste, jetzt es ist genau so und es ist ganz furchtbar und ich muss irgendwie gucken, wie ich sofort rauskomme, vorsichtig die Nachbarn hole und meine Eltern befreie. Und dann habe ich so ganz vorsichtig die Wohnzimmertür aufgemacht und meine Eltern saßen ganz possierlich auf dem Sofa und hörten Nina Hagen.
Schön, ein Rotwein dazu.
So ganz gepflegt haben sie sich mal Nina Hagen angehört. So, das war
jetzt sind Sie aber nicht Musikerin geworden, auch nicht Tänzerin geworden, sondern Schauspielerin. War so dieser Drang, sich schauspielerisch zu äußern, schon immer da? Oder war das dann irgendwo so eine Idee, jetzt versuche ich das halt mal?
Ja, das ist ganz lustig, auch wie Sie das fragen, weil letzten Endes ist es eigentlich das, dass ich angefangen habe mit Tanzen, Ballettmäßig und modernen Tanz. Auch da war ziemlich schnell klar, dass ich das nicht professionell machen kann, weil ich so eine Hüftstellung habe, dass ich nie in eine wirkliche Ausdrehung komme, wie Tänzer das heutzutage brauchen. Und bei der Musik war es eben ähnlich. Also dass auch da, das glaube ich schon nicht vollkommen unbegabt, aber auch jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, das wird irgendwas zu was Professionellem führen. Und dann kam ich ja zu der Scuola Dimitri über eine Freundin, eine Schule, die auf Bewegung eigentlich aufgebaut hat. Also Tanz, Akrobatik, Jonglage, Commedia dell'arte und so Sachen angeboten hat. Und da war ich ein Jahr. Und dann gab es nochmal so einen Klickmoment, dass ich merkte, ich suchte irgendwie danach, tiefer in meine Charaktere reinzufinden oder auf einer anderen Ebene so. Und dann wehte mich wieder so der Filmaspekt an. Und das war im Grunde genommen auch ein sehr, sehr früher Traum. Ich hatte zwar kein Fernsehen zu Hause, aber wir sind sehr viel ins Kino gegangen, um die Ecke, ein kleines Programmkino, zwei Seele, das immer noch gibt, heute auch in diesem Westteil von Hamburg. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Also diese Magie und dieses Abtauchen in eine Welt und zu sagen, man geht nach Hause, muss alles anders machen, sofort die Haare genauso schneiden wie die Hauptdarstellerin und genauso leben und die Dinge nur noch so planen. Diese Kraft, das fand ich einfach phänomenal.
Und was hat Sie jetzt mehr zum Schauspiel gebracht? Die Akrobatikausbildung, die Schule in der Schweiz oder doch die Erinnerung an Pippi Langstrumpf?
Ich glaube, dass die Zündung, die Initialzündung, die war schon sehr früh da. Also ganz sicher so um, weiß ich nicht, zwischen 6 und 10 oder sowas. Und dann hat sich das eigentlich so irgendwie alles wieder gefügt. Also wenn das mit Tanz was hätte werden können, hätte ich mir das auch gut vorstellen können, dass das was gewesen wäre. Wenn ich jetzt heute so denke, ist, glaube ich, schon, obwohl ich immer weniger versuche, über die Sprache Dinge zu tun, den Ausdruck immer erst aus der Physis herauszunehmen und aus dem inneren Ausdruck so. Aber dass ich doch auch, also das geschriebene Wort sehr besonders finde und auch Texte lebendig werden zu lassen, finde ich, ist schon auch ein sehr, sehr besonderer Vorgang. Also die Sprache in den Körper hineinzunehmen und dann lebendig werden zu lassen, das hängt da natürlich auch drin, das hat man im Tanz dann ja nicht.
Gibt es Kollegen, Kolleginnen, Vorbilder, Leute, wo Sie sagen, die haben mich auf dem Weg geprägt und vielleicht auch zu dem Mensch, zu der Schauspielerin gemacht, die ich heute bin?
Also, das mag jetzt sehr banal klingen, aber ganz sicher Romy Schneider, einfach die ich immer und immer wieder auch bei Studenten ausschnittsweise zeige, einfach weil sie die physischste Schauspielerin ist und die durchlässigste, die ich jemals im Film gesehen habe. Also wenn man zeigen möchte, dass Kino physisch ist und wie das genau funktioniert, nämlich mit Spannung und Entspannung, dann kann man das sehr, sehr gut bei ihr sehen, studieren und ganz genau erkennen. Dann weitergehend ganz sicher Schauspieler wie Yves Montand, Michel Piccoli in dieser unglaublichen Nonchalance, also einfach die Nebensächlichkeiten wirklich als Nebensächlichkeiten zu bespielen, dieses einfache Sein. Viele Filme aus dieser Zeit, aus der Nouvelle Vague, sind für mich da in dieser Lebendigkeit und Natürlichkeit, die dann fast schon was Doku-Fiktives bekommen, wirklich sehr besonders. Das ist eine Art von Film und von Erzählweise, die ich sehr, sehr mag.
Von Regisseuren vielleicht oder Leuten hinter der Kamera? Gab es da Einflüsse, wo Sie sagen, das hat mich sehr bewegt, weitergebracht oder verändert?
Dominique Graf, auf jeden Fall. Also ist für mich so einer der intelligentesten Regisseure, die man sich vorstellen kann, der einen auch immer wieder überrascht und gleichermaßen auch ja, einfach einen Wahnsinnsboden gebaut hat und gesagt hat, okay, jetzt kannst du mit 6 Bällen jonglieren, wirf nochmal einen 7. hinten rüber. Wenn er runterfällt, fange ich ihn auf und werfe ihn dir zu.
Detlef Buck war zumindest der Erste, der sie bekannt gemacht hat. Danach war der Name in der Öffentlichkeit Männerpension. Mhm. Da wurden sie angekündigt mit einem Hintern zum Walnüsse knacken. So war, glaube ich, der erste Satz, den man von den älteren Herren gehört hat. Heutzutage gibt es ja ein sehr großes Bewusstsein, was das Verhältnis von Männern und Frauen und wie über Frauen vor allen Dingen gesprochen wird im Film angeht. Da könnte ich mir vorstellen, dass zumindest bei ihren Studentinnen eher Protest kommt.
Ja, ich bin da wahrscheinlich nicht die beste Person mit solchen Fragen, weil ich das alles so angestrengt, als so angestrengt empfinde oft. Ich finde es unbedingt notwendig, dass Dinge aufgedeckelt werden und dass diese ganze Gewalt, die Menschen ausüben, Macht und Gewalt und auch jetzt, es sind ja nicht nur Männer zu Frauen, sondern auch Frauen zu Frauen oder Frauen zu Männern gegenüber, aber dass das, also alles, was sexuelle Übergriffe anbelangt und diese ganze Geschichte, dass das ganz, ganz, ganz notwendig ist, dass das einen Anstoß erfährt und dass da auch viel passiert ist und hoffentlich weiter viel passiert, finde ich sehr notwendig. Ich glaube sehr, dass wir jetzt in eine Zeit gehen, wo die weibliche Energie, und damit meine ich nicht die Frau, sondern wirklich die weibliche Energie, die genauso in den Männern drin existiert wie in uns Frauen, die männliche ein Stück weit an die Hand nimmt, die etwas, also wie so aus einer inneren Kraft oder Weisheit heraus, diesen Part, der etwas Unterstützung braucht und auf eine andere Ebene gehoben werden will, mitnimmt. Und das finde ich auch immer ganz interessant, so an sich selber zu überprüfen, wie diese beiden Kräfte so in der Gewichtung sind und wie sie sich ergänzen oder gegeneinander ringen. Und was jetzt ganz gezielt so eine Situation anbelangt beim Film, da ist es bei mir so, dass ich schon auch finde, man muss das genau dahin fühlen und hinsehen. Ich finde das in der Szene, soweit ich mich erinnere, sehr liebevoll erzählt und durch den Humor und die Haltung von einem Detlef Buck, der Frauen achtet, auf jeden Fall, erzählt. Und damit finde ich es charmant und nicht unterirdisch oder unmöglich. Und ich finde es auch schwierig, wenn man dann so kategorisch wird, weil dann lebt man eigentlich gar nichts mehr. Und dann wird es genauso festgezurrt und hart oder übergriffig oder missverständlich, was schnell passieren kann, wie das, was wir dann eigentlich vermeiden wollen. Manchmal müssen dann Wellen sehr stark in die eine Richtung ausschlagen, damit sich wirklich etwas bewegt. Das glaube ich schon. Aber ich wehre mich auch absolut gegen dieses ewige Teilnehmer und Teilnehmerinnen und dies und das und so. Man darf dies nicht mehr sagen, das nicht mehr sagen und der, ob der nun schwarz ist oder weiß oder irgendwas. Bei mir kommen Männer und Frauen, die werden so angesprochen als das, was sie sind und mit ihrem Vornamen und der Rest, das ist mir einfach zu dusselig. Also da wird es mir einfach auch zu dumm. Und ich finde, wir haben jetzt auch gerade eine wunderbare Fotoproduktion gemacht für die Bunte und haben da uns voll ins Leben reingeschmissen und ich finde das großartig, dass sich jetzt, mein Neffe war irgendwie auch da, dass die sich die Fingernägel lackieren und dass sie sich schminken und was sehr Feminines zeigen und dass wir Frauen wiederum was ganz anderes zeigen und trotzdem darin auch wieder sehr feminin weiblich sind und sich das alles irgendwie so ein bisschen vermischt und dass man trinkt und raucht und die Dinge tut und auf den Tischen tanzt, auf denen man Lust hat, weil es ist ja mittlerweile so, dass man gar nichts mehr darf, außer vegan, MeToo und alles mit R und innen. Und dann weiß ich auch nicht, wo wir damit landen, ob wir damit wirklich glücklich werden.
Wie sehr beeinflussen einen die Inhalte von den Filmen, bei denen Sie jetzt mitgespielt haben? Ich denke jetzt ganz konkret an die Serie Im Angesicht des Verbrechens mit Dominik Graf, den Sie schon erwähnt haben. Im Grunde die erste Netflix-Serie, bevor es Netflix überhaupt gab, vom deutschen Fernsehen. Unglaublich eigentlich. Da spielen Sie Stella, die Frau eines Russen-Mafia-Paten, sage ich jetzt mal so ganz verkürzt. Die Serie spielt teilweise auch in Belarus und in der Ukraine. Wenn man sowas gemacht hat, denkt man jetzt in dieser Kriegsauseinandersetzung dort, denkt man daran zurück? Hat man eventuell ein anderes Verständnis von den Mentalitäten?
Also ich war da nicht mit dabei. Ich war nur in Deutschland und war aber mit einem Russen zusammen und habe aus dieser Zeit auch noch russische Freunde und die wiederum haben Freunde aus der Ukraine. Und ich meine, jeder Russe hat eine Ukraine in der Familie und umgekehrt. Alleine das schon mal, das ist ja ein völliger Wahnsinn. Und die habe ich jetzt auch sofort angerufen und gefragt, wie es ihnen geht und wie die Lage ist und so. Das ist alles ziemlich unsäglich. Und ansonsten habe ich immer eine ganz große Affinität zu Osteuropa gehabt und dem Balkan und dieser Mentalität, dieses gleichermaßen tiefe und sehr sanfte und sehr wilde, was die Menschen da haben, und eine sehr besondere Sprache, ja, eine sehr musikalische Sprache. Und dieser Dreh war einfach voll von die erste, wie sie eigentlich sagen, nicht die erste epische Serie, die ein grandioser Wurf war, und da war Deutschland irgendwie noch nicht so ganz bereit, das zu verstehen. Es sollte ja eigentlich weitergehen, und dann haben sich aber auch die Sender wieder gescheut davor. Das ist sehr bedauerlich, weil ich finde, dass er damit wirklich einen großen Wurf hingelegt hat, und das Publikum wollte das. Also die haben wirklich richtig danach geschrien, dass es weitergehen sollte. Dann wäre Stella auch irgendwann auf dem, nachdem ihr Mann dann in die Luft gegangen ist, auf dem Bossstuhl gelandet. Das hätte ich auch noch spannend gefunden.
Ja, das hätte ich auch gern gesehen. Als die Serie lief, war der Mauerfall, ich glaube, gerade so gut 20 Jahre vorbei. Der Inhalt Menschenhandel, Russenmafia, war letztendlich auch ein Produkt dieser Zeit. Diese Osterweiterung in Anführungszeichen, auch mental, auch was das Film, was die Filmkultur angeht, das tschechische, das natürlich ostdeutsche, polnische Filmschaffen. Hat man sich dann damit auseinandergesetzt oder war das erstmal weiter weg für Sie?
Ja, also bei mir war das schon so, dass ich früh geprägt war dadurch, weil meine wichtigste Lehrerin war Jutta Hoffmann, die ja so einer der ganz großen Stars.
In Hamburg in der Schauspielschule dann, genau, DDR-Schauspielerin.
Stars in der DDR war, mit Angelika Domröse zusammen damals. Und ich bin halt Brechtsch erzogen worden. Also mir ist diese Herangehensweise, ich bewege mich auf eine Figur hin und bin Stellvertreter, sehr vertraut. Und auch die ganz, ganz, ganz große Genauigkeit. Also jedes Komma, jeder Gedankenstrich, jeder Punkt hat seine Bedeutung, und wenn nicht, fliegt er raus. Und wirklich da so minutiös mit jedem Atemzug durch diese Textpartitur und die Schritte durchzugehen, was mir bis heute einfach eine große, starke Basis für meine Pyramide, sage ich immer, auf der dann alles aufgebaut ist, geschaffen hat. Und ich bin auch Detailfreak. Das merke ich bei allem, was ich mache, möchte ich die Dinge mal gründen und erfassen und üben und lernen und dann zu etwas führen. Und dieser Zoom an etwas heran, das finde ich auch sehr schön.
Kann das europäische Kino Geschichten anders erzählen als das Hollywood-Kino? Und kannst du es immer noch aus Ihrer Sicht?
Ja, ganz sicher. Also es ist natürlich ein großer Filmemacher aus der Ecke, ist Kusturica, der ganz stark aus seiner Kultur und ja auch, da sind wir wieder bei der Musik, nicht, aus der Musik heraus erzählt. Also Time of the Gypsies wäre als amerikanische Produktion was ganz anderes geworden, ganz, ganz sicher. Und ich denke, das ist schon so eine Form von Mystik, von etwas sehr Archaischem. Es ist schon was sehr Ursprüngliches in dieser Erzählform, die eben eine leichte Überhöhung schafft, auch in was Märchenhaftes, und so wie die Menschen dort auch mit Transsilvanien, mit Sagen, Mythen und Märchen verbunden sind, auch in Russland, nicht dann in Sibirien, da sagt die Großmutter nicht zur wunderschönen Enkelin, die dann Topmodel wird, du hast lange Beine und bist schön gebaut, du wirst irgendwie mal ein Model, nicht, oder bist meine Schönste, sondern sie sagt, du hast lange Beine, du wirst bald reisen im Leben. So diese Übertragung halt. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr besonders finde. Und ich denke, ja, das hat sich auf jeden Fall bis heute gehalten. Und
es sind ja, also wenn Sie gerade Kusturica erwähnen, das sind ja Traumwelten, die da gebaut werden, auch Fantasiewelten. Ist das auch was, wo es Ihnen sehr drauf ankommt? Beziehungsweise ganz blöd gefragt, ist Schauspieler immer noch, Schauspielerin immer noch ein Traumberuf? In doppelter Hinsicht.
Mhm. Ja, also für mich ist die ganze Entwicklung in diese Realitätsfotografiererei ziemlich überdenkenswürdig. Also Mich interessiert das überhaupt nicht. Das abzufotografieren, was Menschen so im Alltag leben, dass Film auch ein wunderbares Informationsmittel sein kann, ja, gut, verstehe ich. Aber ich persönlich lese dann lieber ein Buch oder Geschichte, als dass ich mir das jetzt im Film ansehe. Und für mich ist Film, und ich rede jetzt wirklich von Film, nicht von Fernsehen. Fernsehen, finde ich, ist eigentlich sowieso ein sehr großer Kompromiss. Ich bin ja immer noch für Zeitung, Radio und meinetwegen Internet an Informationen, aber Kino einfach als Kunstform zu halten, die Weiterführung des Theaters in bewegtes Bild und damit als Ausdruck, wie diese ganz großen Kreateure im Bereich von Mode auch da Kreationen zu schaffen und Handschriften zu schaffen, die wie ein Almodovar oder ein Dolan oder ein Scorsese ihre Geschichten erzählen. Und wo man sagt, wie bei einem Autor, das nächste Buch muss man unbedingt lesen, weil man einfach weiß, es erwartet einen was Besonderes. Und dass man da in etwas hineingeht, was bereit ist, den Deckel hochzuheben und der Sache wirklich auf den Grund zu gucken. Gleichermaßen, denke ich, ist es auch eine Verantwortung, weil Film eine unglaubliche Wirkung hat und auch eine starke Wirkung im festgelegten Bild. Nicht? Und wie weit man da auch dann geht. Ja? Wenn man jetzt in einem Roman liest und da wird eine sehr gewaltvolle Szene beschrieben, dann nimmt der Leser das auch auf und kann sich vielleicht auch nicht ganz wehren, das ist etwas mit ihm macht, aber er hat immer noch die Möglichkeit, es mit der eigenen Fantasie zu belegen. Wenn wir das im Film präsentiert bekommen, bleiben diese Bilder haften. Also ich finde auch, dass Kinder viel, viel zu früh oft Dinge sehen heute, die sind dann einfach da machtlos, nicht, weil das geht ungefiltert in sie rein und noch viel mehr als bei Erwachsenen, die sich dann bewusster auch schützen können oder könnten.
Kann man sowas beibringen? Also Sie unterrichten ja Schauspielschülerinnen, Schauspielschüler. Kann man sowas unterrichten, instruieren? Oder wie viel ist dann persönliche Aura, Intuition, um zu einer Schauspielkunst zu gelangen, die einen dann in solche Traumwelten auch entführen oder die auch Erlebnisse ermöglichen, wo man nicht sagt, ah, da habe ich jetzt gemerkt, wie sie es gemacht hat oder ist so ganz, ganz okay gelungen, sondern wo man dann auch tatsächlich bewundernd sitzt, sich identifiziert, anfängt zu weinen, was auch immer.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema und ich unterrichte ja sehr, sehr gerne und auch schon lange und eigentlich fast immer mit immer mehr Leidenschaft und habe viel darüber nachgedacht und wurde auch oft gefragt, was ist Talent? Ja, also wie kann man das beschreiben und was kann man beibringen und was nicht? Das eine ist wirklich etwas, was mit einer Aura zu tun hat und was eigentlich Babys dann schon haben und Kleinkinder und dieses, oh, jemand betritt den Raum als Kind oder dann als Jugendlicher oder Erwachsener, wenn es jetzt keinen großen Knick in der Biografie gab, sage ich mal, und man guckt einfach hin, ja, weil es zieht einförmlich etwas an oder in den Bann. Und das hat nie irgendwas mit einer physischen, dreimal in Anführungsstriche gesetzt, gängigen Schönheit zu tun, nicht? Sondern einfach ein Charisma. Das können Schauspieler auch haben im Film und nicht auf der Bühne oder umgekehrt. Das ist auch ganz interessant, dass das Phänomen existiert. Und dann denke ich, darüber hinaus ist es, ein Talent setzt sich zusammen aus der Bereitschaft, sich 100% zu öffnen und aus der Fähigkeit, sich zu konzentrieren, also die Verdichtung, diese wirkliche 300%ige Verdichtung und dann durch ein Nadelöhr etwas zu schicken und diesen Fokus zu setzen und alles andere auszublenden, das hat sehr viel auch damit zu tun, wie stark die Aussagekraft nachher ist und wie groß die Auswirkungen sind auf den Zuschauer. Dann gibt es vieles, was man, genau, auch wie der Musik, was man erfassen kann, üben kann, Rhythmus, Wechsel, den Gedanken vom Wort zu trennen, das Handeln und Sagen, nicht? Zwischen dem Sagen und dem Tun liegt das Meer. Die Widersprüchlichkeit, unglaublich spannender Faktor, dass man nicht nur 1:1 spielt. Da fängt es eigentlich auch an, überhaupt erst interessant zu werden im Schauspiel. Und Gegenspannungen zu erzeugen, also ja, da kann man sehr viel verfeinern und lernen, aber im Kern kann man immer sagen, man erkennt sofort die Rohdiamanten, das ja.
Und es geht, denke ich, viel um Persönlichkeit und da haben Sie eben dann irgendwann gesagt, Sie wollen nicht nur mit Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten, sondern mit quasi allen Leuten, die es interessiert. Und dann das Atelier Eskapade gegründet, was jetzt schon mal kurz angeklungen ist. Wie würden Sie es beschreiben? Ist es ein Seminar, was Sie anbieten? Sind es Meditationsworkshops? Was ist es genau? Es spielt ja auf jeden Fall hier vor Ort bei Ihnen in der Provence. Was ist es für ein Angebot?
Es ist das Angebot, zu seiner persönlichen Eskapade aufzubrechen, um mit seiner Vision wieder nach Hause zu gehen und zu wissen, ich werde sie umsetzen und zwar in diesem Leben.
Da müssen wir ganz kurz den Begriff Eskapade nochmal klären, weil es schwingt auch der Begriff Flucht drin.
Tatsächlich, Eskapade. Das habe ich ja nie so gesehen. Mhm. Also
ein Ausbruch kann ja eine Flucht sein, es kann aber auch, also Flucht ist für mich eher negativ besetzt, wenn man vor irgendwas wegrennt und nicht weiß, wohin. Aber ein strukturierter Ausbruch ist vielleicht was anderes.
Ja, ich glaube, es hat schon immer so ein Augenzwinkern auch. Also im Deutschen genauso wie im Französischen Eskapade. Im Deutschen ist ja eher so was, was sich an eine Affäre bindet. Wo ich dann immer sage, ja, eine Affäre mit sich selbst ist genau das, was man erstmal anfangen sollte. Und in Frankreich hat es auf jeden Fall immer was positiv Besetztes und so ein, wenn es ein Ausbruch ist oder ein Aufbruch, dann eben in die eigene Freiheit und vielleicht eher so wie zwei Kinder, denen auf irgendeinem Fest langweilig wird und die oft unter der langen Tafel so entlang krabbeln, bis sie am Ende unterm Tischtuch kurz mal rausgucken und wut, wir werden dann mal weg. Also mehr so in diese Richtung.
Letztendlich geht es sehr viel um Körpersprache. Was schließt diese Körpersprache bei den Leuten auf, mit denen Sie bis jetzt gearbeitet haben? Wie würden Sie es beschreiben? Also es sind ja eben, wie gesagt, keine Schauspielstudenten, die sich sowieso von morgens bis abends mit sich selber und ihrem Körper beschäftigen, sondern jeder, der sich interessiert, aber vielleicht sich über seinen Körper gar nicht so viel Gedanken macht.
Es ist unfassbar, was so das Lösen einer Schraube im Körper auswirken kann. Und wenn den Menschen das bewusst wird, also zum Beispiel die Schraube im Nacken, wenn man die rausnimmt, dass bis zu den Füßen hin sich was löst, dann ist schon mal große Erleichterung. Es ist eine Aufrichtung da, es ist eine neue Durchlässigkeit da. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und sagt, ich gucke jetzt mal, was es macht, wenn ich diese Schraube da drin habe. Ich ziehe mich im wahrsten Sinne des Wortes raus. Wir haben ja auch sehr viele Begriffe, die über die Physis etwas definieren. Ja, ich ziehe mich raus, also ziehe mich zurück, schraube mir hier was rein, ist fest, dann schütze ich mich, aber damit ist die Sache noch nicht geklärt. Anstatt eben zu sagen, okay, ich möchte mich gar nicht so rausziehen oder festmachen, sondern ich sage etwas, stelle es fest und sage, okay, hier ist meine Grenze und fühle mich wohl und komme in die Entspannung oder in die innere Gelassenheit, gelassene Präsenz, wie ich immer den optimalen Ausgangszustand nenne. Und dieser Dialog über den Körper, der ist ja ein Dialog mit den in uns innewohnenden Gefühlen. Und wenn man da hinkommt zu verstehen, wie viel wir eigentlich über den Körper erfahren, erleben, Informationen bekommen über unser Gegenüber, über mich selber, über meine eigene Entspannung, beim anderen Entspannung auslösen kann, ohne darüber zu sprechen, wird man einfach feststellen, wie unendlich viel nicht nur Energie sich freisetzt, sondern Kräfte man spart. Und dann zur Verfügung hat für das, was man tun möchte. Und es schafft halt ein sehr kraftvoll energetisches und positives Grundgefühl. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Teilnehmer alle so anderthalb bis vier Zentimeter wachsen in diesen 3 Tagen und dann so leicht über den Boden nach Hause schweben. Das ist zumindest unser Anliegen. Und nun haben wir auch noch ein wunderschönes Umfeld und traumhafte Pferde, die uns so entzückend unterstützen, also und gutes Essen. Und damit ist ja auch schon mal eine Basis gelegt.
Das wollte ich gerade sagen. Sie sind ja nicht alleine, sondern Sie haben Ihre Kollegen dabei, wie Sie mal sagen.
Ja.
Die Pferde. Was kann man von den Pferden lernen in dem Zusammenhang? Und was haben die Pferde davon?
Ich bin sehr, sehr vorsichtig damit, dass die Pferde nicht überfrachtet werden. Das ist das, was ich mit leisem Bedauern immer wieder mal aus der Ferne so sehe, wenn, das nennt sich dann pferdegestütztes Coaching oder so, das ist, so nenne ich das bei mir nicht, aber das gibt es ja viel, da machen Leute auch ganz tolle Sachen. Aber ich finde auch manchmal so, dass die Pferde da zu viel am Stück zu tun haben mit Menschen, die sie nicht kennen. Und deshalb wechsle ich die Pferde sehr oft und gebe ihnen lange Pausen und gucke auch sehr individuell, wie Sachen so ablaufen. Und manchmal nehme ich sie dann auch ganz raus, wenn ich merke, dass sie das brauchen. Und wir haben das große Glück bei mir auf dem Hof, dass ich dann auch für diese Zeiten der Ateliers dort Pferde mit dazu einladen kann und andere Pferde noch mit reinkommen. Und ich sehe dann auch die Entwicklung meiner Pferde daran, wie sie sich immer wieder neu aufstellen den Menschen gegenüber, dass sich da auch was tut. Das ist auch immer ganz schön. Und was wir von den Pferden lernen können, ist enorm. Also, dass wir können zu sehr viel größerer Klarheit finden, wir können zu einer Eindeutigkeit finden, wir können Präsenz lernen, Fokus setzen lernen, Sachen anzufangen und zu beenden können wir lernen. Wir können unendliche Sanftheit gepaart mit einer ganz großen Kraft lernen, Freude, dass man sich ärgern darf und sofort danach sagt, okay, ist aber auch wieder gut. Wenn sich der andere entschuldigt, kann man lernen. Die Pferde verstehen das genauso. Wenn ich irgendwas Blödes mache mit denen, dann entschuldige ich mich auch immer. Empathie. Pferde sind überaus empathisch, kümmern sich immer um das schwächste Glied in der Herde. Verbundenheit können wir lernen, weil auch das ist im Pferd drin.
Und es funktioniert ja, das konnte ich selber an mir auch feststellen. Ich durfte heute Morgen ja mal ein bisschen reinschnuppern, sozusagen selber eine Eskapade probieren mit einem Pferd zusammen. Und es war unglaublich von der Wirkung und auch von der direkten, von dem direkten Feedback, was man sozusagen kriegt von dem Pferd, von dem Tier. Haben Sie das von Anfang an schon gespürt in sich, diese Verbindung zum Pferd? Also Sie waren ja ein Pferdemädchen, wenn ich das in Anführungszeichen sagen darf, ganz früh ein Pferd gehabt. Haben Sie für sich das auch gleich so empfunden?
Ja, also ich glaube, das ist bei mir vorgeburtlich. Ich habe irgendwie so mit gut 2, wo ich dann angefangen habe, die Eltern zu benennen, und meine Schwester war, glaube ich, das 4. Wort Esel. Und keiner aus meiner Familie ist ein Pferdemensch, war und ist nicht. Und das habe ich einfach irgendwie, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt bekommen. Bei mir drehte sich alles ums Pferd. Ich habe dann mit 3 Jahren angefangen zu reiten und mit 6 Jahren mit Voltigieren. Und dann hatte ich mit 10 einen Pony und war mit dem maßgeblich im Wald unterwegs. Und habe dann ab meiner Ausbildungszeit und diesen Jahren darauf mit Film das einfach massiv unterdrückt, weil ich wusste, es wird schwierig mit dem vielen unterwegs sein, mit Pferden. Bis eben zu dieser Tour durch Amerika, wo ich dann gesagt habe, so, es geht jetzt nicht mehr anders. Jetzt geht Leben ohne Pferd nicht mehr und jetzt sind halt 3 da. Und wenn meine Freunde sagen, Marie, das ist aber auch ganz schön viel mit allem, was du so machst, sage ich mal, Achtung, Achtung, sonst kaufe ich noch ein 4.
Ja, da waren Sie mit, was ich am Anfang gesagt habe, ne, auf dem Pferd quer durch die USA. Und das hat Sie so geprägt, dass Sie das wiederholen wollen. Sie wollen eine Reise durch Europa machen, zu Pferd. Was erwarten Sie davon? Beziehungsweise nochmal zurückgefragt, haben Sie, bevor Sie da in den USA aufgebrochen sind, haben Sie da schon geahnt oder vielleicht sogar gewusst, dass Sie das sehr stark verändern wird?
Ja, also als die Anfrage kam, habe ich schon gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja ganz unfassbar. Dass das dann so überwältigend werden würde, das konnte ich nicht ahnen, weil das einfach, das muss man einfach mal leben, durch Colorado und Utah und Arizona und ich weiß nicht was, mit einem verrückten Mountaineer und 3 Pferden und Sohn und zum Equip da zu fahren. Das war einfach so unglaublich. Und jetzt ist es so, dass die Europatour sich gerade im Moment schon wieder zu einer Tour um die Welt gestaltet, was nicht heißt, dass wir jetzt 3 Jahre mit Pferden um die Welt unterwegs sind, sondern einen Bogen schlagen wollen, wo ich als Marie oder Darstellerin mit einer kleinen Gruppe, vielleicht auch wieder mit einem Musiker und den Pferden in so einem Tross unterwegs bin und wir uns zu Menschen bewegen, die heute mit Pferden leben und arbeiten und dort halt in Austausch gehen mit denen und das am Wegesrande mitnehmen, was uns da begegnet und uns auf Abenteuer einlassen und dieses Abenteuer auch wirklich zu sagen, was bedeutet das, wenn man heute unterwegs ist mit so einem Tross und was löst das Pferd eben auch wieder aus bei Menschen, wenn man so das so als Reisepartner mit dabei hat und damit auch wiederum Gebiete erschließen zu können, die sich so anders nicht erschließen lassen. Und auch darauf zu gucken, dass das Pferd eine Stimme bekommt. Also, dass das Pferd einfach auch mal erzählt, was es so erlebt mit den Menschen, wie das eigentlich ist in diesen sehr unterschiedlichen Disziplinen, in denen es heute ja noch unterwegs ist, nicht? In Artisten oder Sport oder Landwirtschaft oder wo es eben immer noch so eingesetzt wird.
Mitnehmen, was sich so ergibt, haben Sie, glaube ich, gerade gesagt, am Wegesrand oder so. Wenn man auch die Fotos anschaut auf der Seite, dann ist es eine nomadische Existenz, würde ich sagen. Was die Kostüme oder die Kleider angeht, die Musik, das gemeinsame Zusammensein, sind Sie im Herzen eine Gypsy?
Bestimmt, ja. Ich glaube schon. Ein Freund von mir hier in Spanien, der sagt immer, La Gitana Alemana. Ich habe auch eine Familie hier in der Camargue, die 10 Geschwister aus der Auvergne und davon sind 5 nach Arles gekommen und die eine Frau hat einen Mann hier aus der Region geheiratet und die haben so eins der meiner absoluten Lieblingsrestaurants, das ist mit so einem Grill draußen und am Wochenende spielen da immer die Gitans und ich bin in diese Familie irgendwie so reingeplumpst und das sind mittlerweile auch wirklich richtige Freunde geworden und diese ganze Atmosphäre da drin und da drumherum, da merke ich schon, dass das irgendwas bei mir so anklingen lässt, wo ich auch mich sehr angebunden fühle und was so meinem Grundlebensgefühl sehr entspricht. Und das ist im Grunde genommen auch wieder so zurückführend zu dem, was ich anbiete, neben dem, dass diese, weil es mir auch wichtig ist, den Menschen Werkzeuge in die Hand zu geben. Also ich weiß nicht, wie Sie das heute erlebt haben, aber so diese sehr einfachen Dinge ja eigentlich, die wir da machen und verhandeln, dass die dazu führen, dass jemand, das konnte ich auch buchstäblich bei Ihnen beobachten, in eine Aufrichtung kommt, ja, also in eine Haltung, die einfach ein bisschen mehr dann in die Ausstrahlung geht, nicht? Und das konnten wir beim Kollegen Pferd auch sofort beobachten, dass der sagt, oh, der hat was vor, der Mann, da gehe ich mal mit. Anstatt anzufangen, irgendwie über den Kopf was steuern zu wollen oder sich emotional komplett zu verschrauben oder irgendwas vorzunehmen, sondern erst mal sagen, okay, ich merke gerade, ich bin angespannt, okay, ich entlasse mal den Körper komplett und nehme mal alle Schrauben einmal raus, gehe einmal kurz durch, atme lange aus und starte nochmal neu und guck mal, ob die Sache besser läuft.
Und als Anregung und als Angebot für viele Leute ist es ja auch wunderbar passend zu ihren Anfängen, zu Pippi Langstrumpf nämlich, die da immer wieder sagt, das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Marie Bäumer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.